Ja, guten Morgen zusammen. Der Jörg, der hat schon, wahrscheinlich wusste er es nicht, aber schon einiges vorweggenommen, beziehungsweise hat uns eingestimmt auf unseren Text heute. Aber zunächst möchte ich ein kleines Bild in unsere Köpfe rufen. Ich denke, dass wir das alle kennen von unserer Kindheit her, beziehungsweise von unseren Kindern. Wenn man lange Domino reinbaut, aus den Dominosteinen, mit vielen Kurven, mit Weichen, Treppe hoch, Treppe runter, kreuz und quer. Und dann kommt dieser große Moment, wo mit dem Finger vor diesem einen Stein steht und dann macht man Plick und auf einmal bewegt sich diese lange Dominoschlange, bis hoffentlich alle Steine dann umgefallen sind. Ich denke, das alle kennen wir alle, irgendwo vielleicht schon mal gemacht oder gesehen. Der Fernsehsender RTL hat seit 1998 fast jährlich den sogenannten Domino Day ausgestrahlt. Ein holländisches Team bereitete sich eigentlich Jahr für Jahr vor, um wieder einen neuen Rekord zu machen. Das letzte Mal, wo das ausgestrahlt wurde, war 2009. Da wurde der Rekord zum letzten Mal geknackt und da sind sage und schreibe ungefähr 4,5 Millionen Dominosteine gefallen. Also schon eine ganze Menge gewesen. Und warum fallen diese Dominosteine? Weil der erste Stein angestoßen wurde. Nichts weiter wurde gemacht, außer dieser erste Stein, der wurde angestoßen. Und dazu wurden teilweise auch Stars eingeladen. Kylie Minogue war mal da, Linda de Mol, Anastasia und noch so ein paar andere, die wirklich hingekommen sind. Und es wurde feierlich gemacht, dass sie den ersten Stein angestoßen haben. Und dann konnte man dann im Fernsehen ungefähr 2 Stunden zugucken, wie die Steine fallen. War nicht langweilig, waren richtig coole Bilder dabei, muss ich sagen. Aber dieser eine Stein, der erste Stein, ist sehr wichtig gewesen. Und ist der einmal gefallen, dann hat das fatale Folgen gehabt. Und so geht es heute auch in unserem Text, wenn wir gleich 1. Korinther 15 ein Stück lesen werden. Stößt man einen Stein an, in dem Fall ist es der Stein der Leugnung der Auferstehung, so fallen damit auch ganz viele andere Steine. Und das ist der erste Teil, mit dem wir uns beschäftigen wollen heute. Und der zweite Teil dann direkt danach. Und ich lese den ganzen Abschnitt zunächst vor, dass wir den im ganzen Zusammenhang sehen. Und dann steigen wir da Vers für Vers ein. 1. Korinther 15, ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus auf den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch unser Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Aber es geht noch weiter. Darauf dürfen wir uns auch schon freuen nachher. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist unser Text für heute. Und bevor wir da einsteigen, werde ich noch einmal beten. Jesus, danke schön dafür, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, die Gewissheit haben dürfen, du bist auferstanden, du lebst. Dürfen wir an dich glauben. Und dennoch, so haben wir gerade gelesen, gibt es auch Zweifel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen und dass du unseren Glauben wirklich stärkst, dass wir ermutigt werden, heute Morgen durch diesen Text, den wir durchnehmen werden, rede du zu unseren Herzen, Herr, dass wir wirklich verändert werden von dir. Amen. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema die Hoffnung der Auferstehung gestellt und das unter zwei Punkte. Eben diese beiden Textabschnitte zunächst, fatale Folgen durch die Leugnung der Auferstehung und dann die phänomenalen Folgen durch die Gewissheit der Auferstehung. Dieser 1. Korinther Kapitel 15, also dieses Kapitel, das handelt komplett von Auferstehung. Es handelt zunächst von den Zeugen, die die Auferstehung Christi bezeugt haben. Dann geht es um unseren Teil, wo einmal Zweifel aufgekommen sind, ob es überhaupt eine Auferstehung von den Toten gibt. Und eben diese Gewissheit, dass Christus auferstanden ist und dass das mit einer ewigen Sicht gesehen wird. Dann die Besonderheit der Auferstehung, wie das ablaufen wird, wie das mit dem Körper sein wird, den wir da haben werden und so weiter. Und die letzten 5 Verse sind dann ein Lobpreis mit der Aufforderung, sich für das Werk des Herrn einzusetzen. Das ist ein unglaublich spannendes Kapitel, wenn man das mal im Stück so liest. Und in unserem Abschnitt, den wir heute zunächst durchnehmen wollen, geht es um eine Wenn-Dann-Argumentation oder eine Wenn-So-Argumentation des Paulus. Aber zuvor macht er ja schon deutlich, ich habe es gerade schon gesagt, ab Vers 5, dass nach dem Tod Jesu und nach der Auferstehung viele Menschen ihn gesehen haben. Vers 5 steht, dass Kephas, Petrus und die anderen Jünger ihn gesehen haben. Vers 6, er ist 500 Brüdern begegnet. Vers 7 dann Jakobus, wahrscheinlich der Halbbruder Jesu. Und Vers 8 dann Paulus selbst. Und seitdem verkündigen Paulus und seine Apostelkollegen Jesus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Christus ist auferstanden. Und das ist gut bezeugt. Gerade jetzt zu Ostern, ja, wir denken daran ganz besonders. Aber Paulus geht auch danach speziell auf die Kritiker ein, die sagen, es gibt gar keine Auferstehung von den Toten, die das irgendwie anzweifelten. Und das beginnt hier in Vers 12, da sagt er, wenn gepredigt wird, dass Christus doch aus den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, dass es keine Auferstehung von den Toten gibt? Das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dass er dadurch den Weg zu Gott freigemacht hat, das wurde von jeher von den Aposteln verkündigt. Aber in Korinth scheint es einige gegeben zu haben, die die Totenauferstehung generell ablehnen, die sie anzweifelten. Dass sie das taten, bedeutet zunächst einmal nicht, dass sie keine Christen sind in dem Sinne, aber es ist schon schwierig zu sagen, um wen es sich hier handelt. Also entweder waren es vielleicht Sadduzäer oder einfach Menschen, die einfach mit diesem logischen Denken so behaftet waren, dass sie damit nicht klargekommen sind. Und wir wissen, dass auch der immer noch in der Welt ist, der Zweifel von Anfang an gestreut hat. Der Satan hat von Anfang an, 1. Mose 3 schon nachzulesen, hat Gott wirklich gesagt, Zweifel gestreut. Und so kann es sein, dass dort auch welche waren, die, oder so war es anscheinend, dass dort welche waren, die eine Totenauferstehung für unmöglich gehalten haben. Und logisch ist das wahrscheinlich gar nicht begreifbar oder erklärbar. Wie soll das gehen? Und so ist das letzten Endes auch eine Glaubenssache, wovon wir aber auch wirklich Zeugen haben, die das niedergeschrieben haben, dass sie unseren Herrn Jesus lebend gesehen haben. Und so logisch, wie diese Menschen vielleicht denken hier, so logisch geht Paulus auch vor in seiner Argumentation. Und er argumentiert mit 7 fatalen Folgen, wenn man die Totenauferstehung leugnet. Die erste zunächst in Vers 13. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist Christus auch nicht auferweckt. Das ist der zweite Dominostein, der fällt. Die Leugnung der Totenauferstehung, Christus ist auch nicht auferweckt. Punkt 1a, wenn man so möchte, Christus wäre nicht auferweckt. Also wenn man das verfolgt, dann glaubt man daran, dass keiner von den Toten auferstehen kann. Und somit ist die logische Konsequenz, Christus kann auch nicht auferstanden sein. Und hier sehen wir die Abhängigkeit dieser beiden Auferstehungen, die von Christus und die von den Gläubigen. Sie stehen und fallen gemeinsam. Wenn es keine Auferstehung gibt, wie die immer das behaupten, dann ist Christus natürlich auch noch tot. Und wenn Christus tot ist, werden auch die Gläubigen nicht auferstehen. Unser Jesus, an dem wir glauben, der wäre nach Aussage dieser Leute immer noch tot. Und das wiederum hätte weitere Konsequenzen, wie wir dann in Vers 14 lesen. Wenn Christus nicht auferweckt ist, das hat Jörg schon vorgelesen, ist die Predigt inhaltslos, inhaltslos auch unser Glaube. Punkt 1b, die Predigt wäre inhaltslos. Das, was Paulus und die anderen Apostel verkündigt haben, das wäre leer, das wäre hohl, das wäre dumm. Es wäre sinnlos, euch davon zu erzählen, sagt Paulus hier. Das bringt überhaupt nichts. Ich dachte gerade schon, seit jeher haben sie den verkündigt, der gestorben und der auferstanden ist. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Apostelgeschichte 13, Vers 37. Apostelgeschichte 3, Vers 15. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott aber aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Die Apostel verkündigten seit jeher Christus, den Auferstandenen. Aber wenn Christus nicht auferweckt wäre, dann würden sie damit nur irgendwas Hohles erzählen. Und ohne Zweifel wäre dann, das ist Punkt 1c, auch der Glaube nichtig. Wenn Christus noch tot wäre, wäre unser Glaube nichtig. Ich nehme dieses nichtig schon vorweg aus Vers 16. Nichtig, hohl, leer, nicht zum Ziel führend. Auf was beruht denn unser Glaube, wenn wir mal an uns heute denken? Unser Glaube beruht auf Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den Verherrlichten. Unsere ganze Hoffnung ist da hineingelegt, dass er, das Lamm Gottes, auf diese Welt kam und für unsere Sünde gestorben ist und wieder auferweckt wurde am dritten Tage. Wir glauben, dass wir durch sein Blutvergießen Sündenvergebung haben. Und das schreiben und verkündigen die Apostel von Anfang an, dass er sein Blut vergossen hat, dass wir uns im Vertrauen an diesen Jesus wenden müssen, wenn wir gerettet werden wollen. Aber wenn es keine Auferstehung gibt, ist Christus nicht auferstanden. Und dann wäre das Werk Christi nicht vollendet worden, sodass wir die Möglichkeit haben, ewig zu leben. Und wenn die Apostel das verkündigen würden, dann, wie es weiter in Vers 15 geht, würden sie falsche Zeugen Gottes sein. Weil sie gegen Gott bezeugt haben, also etwas gesagt haben, was eigentlich nicht stimmt. Das ist Punkt 1d, die Apostel wären auch falsche Zeugen. Das ist der vierte Dominostein, der nach dem ersten entscheidenden Stein fällt. Fatale Folgen der Leugnung der Totenauferstehung. Die Apostel und Prediger würden falsche Zeugen sein, denn sie verkündigen hier etwas, was gar nicht geschehen sein sollte. Sie hätten Gott quasi was in die Schuhe geschoben, was Gott eigentlich nach Aussage der Leugner ja gar nicht getan hat. Und das ist eine ernste Angelegenheit, wenn man das so sieht, denn die Bibel geht ja sehr drastisch mit falschen Propheten, mit Gotteslästerern um. In Jeremia finden wir zum Beispiel Lügenversionen, Wahrsagereien, Nichtiges und den Trug ihres Herzens haben sie verkündigt, aber nicht den Auftrag Gottes. Sie haben Schwert und Hunger für das Volk verkündigt und Gott sagt, dadurch sollen diese umkommen. Jeremia 14. Über Jesus wurde gesagt, ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Und das beruht auf dem Alten Testament, wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen, aus 3. Mose 24. So ernst ist es Gott mit Menschen, die Lüge verbreiten ihm gegenüber, die ihn lästern, die die nichts Wahres sagen. Die von sich behaupten, wir reden von Gott, aber es sei nicht so. Und genauso täten es ja die Apostel. Die verkündigen ja etwas, was Gott ja eigentlich gar nicht gemacht hat. Sie würden Gott als Lügner hinstellen. Und so geht Paulus weiter, eigentlich in eine Wiederholung in Vers 16. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus nicht auferweckt. Und in Vers 17 beschreibt er noch mehr fatal diese Konsequenz, die auch für uns heute gelten würde, wenn Christus tot wäre. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist auch euer Glaube nichtig und so seid ihr noch in euren Sünden. Also hier macht Paulus das wirklich noch deutlicher. Der Glaube inhaltslos, aber nun ist der Glaube nichtig, zwecklos. Er führt nicht zum Ziel. Und demzufolge auch Punkt 1e, die Menschen hätten keine Möglichkeit auf Sündenvergebung. Wenn Christus nicht auferweckt wäre, würde immer noch das alte Problem der Sünde bestehen. Und das Problem der Sünde wäre nicht aus der Welt geschafft. Und jeder, der zweifelt, dass Tote wieder auferweckt werden können, muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen, dass Christus ja auch nicht auferweckt worden wäre und damit der Glaube nichtig und die Frage der Schuld noch nicht geklärt ist. Es hängt dann im luftleeren Raum. Was ist damit? Und so müssen wir uns auf Gottes Wort verlassen. Gott, der uns dieses Wort, die Bibel gegeben hat, Gott, gegen den sich alle Sünde richtet. Und der sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird er treu und gerecht sein, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Er sagt uns, wie wir vor ihm als gerecht dastehen können, wie wir vor ihm so stehen können, als würden wir das ganze Gesetz halten. Denn es ist Gottes Gerechtigkeit darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier wird gesagt, dass es aus Glauben möglich ist. Aus Glauben können wir vor Gott gerecht dastehen. Und so lasst uns noch Römer 4 aufschlagen, wo wir noch eine zentrale Stelle finden über die Gerechtigkeit, woher unsere Gerechtigkeit kommt und wie diese möglich wurde. Römer 4, die Verse 22 bis 25, wo es hier um Abraham geht. Der Abraham, der Vater aller Gläubigen und nun aber auch für uns gültig. Römer 4, Vers 22. Darum ist es ihm, also dem Abraham, auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wie an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Um unserer Rechtfertigung wegen ist er auferweckt worden. Die Auferstehung des Christus ist der Beweis, dass das Lösegeld, was er am Kreuz bezahlt hat, von Gott angenommen worden ist. Durch seine Auferstehung ist es möglich, dass wir Rechtfertigung von Gott erlangen. In Gottes Gnade stehen wir vor ihm als gerecht und heilig da. Das ist nicht unser Verdienst, sondern wir haben es gelesen, durch den Herrn Jesus Christus und durch Gott den Vater, der ihn auferweckt hat. Und dieser Jesus ist für unsere Sünde und Schuld gestorben. Am Donnerstag noch gehört von dem Lamm, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das die Sünde der Welt weggenommen hat. Jesus ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Und wenn wir uns die Schuldfrage stellen und uns als schuldig anerkennen, und diese Hoffnung gilt für jeden Menschen, auch für die dann in Vers 18, die schon gestorben sind. Und wir gehen wieder zurück, wenn keine Toten auferstanden sind in 1. Korinther 15, dann ist eine weitere Folge, die schon gläubig gestorbenen Menschen gingen verloren. Die Menschen, die in Christus waren, die gläubig waren, die ihn als ihren Herrn und Retter angenommen haben, würden verloren gehen. Sie hätten auch noch dieses Problem, dass ihre Sünde nicht bezahlt worden wäre. Und so könnten wir, und so können Sie mit uns zusammen in Vers 19 einstimmen: Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Und das ist die siebte fatale Folge. Die Gläubigen wären die erbärmlichsten Menschen auf der Welt. Wenn wir dieses Leben, was wir auf der Erde haben, allein auf Christus bauen, und Christus nicht auferweckt wäre, wäre alles umsonst. Christus wäre nicht auferweckt, unser Glaube wäre nichtig, das Problem der Sünde ist nicht geklärt, es gäbe kein ewiges Leben in den Augen derer, die nicht glauben, weil das ist ja alles nicht geschehen. Und somit wäre unser Leben, die wir das glauben, auf der Erde völlig vergeudet. Wir wären erbärmlich, bemitleidenswert. Und wie Paulus dann in 1. Korinther 15, Vers 32 sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns lieber essen und trinken, denn morgen sterben wir. Sollten wir doch lieber unser Leben genießen. Und da habe ich mich gefragt, war das bei mir nicht auch mal so, dass ich einfach diese Gedanken hatte, war das nicht alles umsonst? Ist das nicht alles umsonst hier? Strenge ich mir eigentlich irgendwie zu viel an? Oder ich sehe andere Leute, die so viel machen und Spaß haben und keine Ahnung. Ich bereite irgendwas vor oder sonst was. Ist das nicht alles umsonst? Und ich habe hin und wieder diesen Gedanken gehabt. Und ich habe darüber nachgedacht und mir überlegt, was hat mich eigentlich getragen? Was hat mich gehalten? Und es war einmal zum Beispiel eine ermutigende Predigt, wo deutlich wurde, Gottes Wort, die Bibel, ist echt, sie ist wahr, sie ist so wahr, wie ich lebe. Sie ist von Gott inspiriert und zu 100% Wahrheit. Zweimal eine herzliche Gemeinschaft hier in der Gemeinde, wo mir ein Bruder ermutigende Worte zugesprochen hat, wo ich gedacht habe, yo, das ist wirklich großartig. Ich habe diesen Glauben gesehen und freute mich. Zweimal zu einer anderen Zeit ein geniales Bibelwort, was über die Treue Gottes ging. Und ich habe gesehen, Gott ist treu. Und wenn er verspricht, dass er seinen Sohn auferweckt hat, wenn er das so hat niederschreiben lassen, dann ist das so. Und letztlich hat Christus selbst mir diese Hoffnung, die Glaubenserstärkung in diesen Momenten geschenkt. Und da war ich wirklich froh drüber. Und zum Abschluss, wenn Christus wirklich noch tot wäre, gäbe es auf ewig gesehen nur noch Hoffnungslosigkeit. Denn das ewige Verderben wartet auf jeden Menschen. Das Problem der Sünde wäre nicht geklärt, wenn Christus tot wäre. Aber ich bin froh, dass dieser Paulus, der das hier geschrieben hat, in seiner apostolischen Autorität wenigstens noch Vers 20 hinten dran gehangen hat. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und noch weiter, er ist der Erstling der Entschlafenen. Und ab hier beginnt Punkt 2, phänomenale Folgen durch die Gewissheit der Auferstehung. Endlich ist hier die Auflösung gekommen. Paulus hat den Menschen, die das anzweifelten, dass es Totenauferstehung gibt, logisch deutlich gemacht, was für fatale Folgen das hatte. Und nun geht er mehr so, ich sag mal, an die theologische Seite ran und zeigt, hey, es ist wirklich so, es ist bewiesen und ich mache euch das jetzt hiermit deutlich, dass auch ihr auferstehen werdet. Und was passiert er? Er nimmt diesen scheinbar unwichtigen zweiten Stein, der gekippt ist, also Christus wäre auch nicht auferweckt, tut den ganz am Anfang als den wichtigen Stein und kippt diesen um und sagt, Christus ist auferweckt und damit werden auch wir auferweckt werden. Vorher sagte er, wenn Tote nicht auferweckt werden, ist Christus es auch nicht. Und nun sagt er, Christus ist auferweckt und wir werden auch auferweckt werden, denn er ist der Erstling. Und weil Christus auferweckt worden ist, heißt es, dass es eine Totenauferstehung gibt. Das heißt, dass die Predigt nicht inhaltslos ist, sondern voller Wahrheit und voller Kraft. Dass die Apostel wahre und echte Zeugen sind, die Gottes Wort verkündigen. Dass der Glaube weder nichtig, noch leer, noch hohl ist, sondern zielführend ist. Dass die Gläubigen nicht mehr in ihren Sünden sind, sondern durch die Auferstehung Christi die Gerechtigkeit Gottes erlangen konnten. Gestorbene Menschen werden nicht in der Ewigkeit verloren sein, sondern die Ewigkeit bei ihrem Herrn und Heiland verbringen. Wir sind nicht die elendsten Menschen auf dieser Welt, sondern in Gottes Augen die edelsten Menschen. Wir dürfen ihm dienen mit ganzer Hingabe. Er hat nur diesen einen Stein nach vorne gezogen und damit hat er gezeigt, alles, was danach folgt, hat sich quasi umgedreht. Nicht mehr die elendsten, sondern die edelsten Menschen. Und in Anbetracht der Opfer, die wir für Christus bringen, wären wir die elendsten Menschen, wenn Christus eben nicht auferstanden wäre. Aber er ist es. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und so müssen wir uns fragen, bringen wir Opfer für diesen Herrn, der lebt, der real ist, der da ist? Setzen wir unsere Zeit, unsere Kraft für ihn ein? Du bist kein elender Mensch, sondern ein edler Mensch, wenn du glaubst. Und wenn du glaubst, dann bist du sein Kind. Du darfst dich für deinen Herrn einsetzen. Er hat alles für dich gegeben. Was geben wir für ihn? Und so steht hier, dass Christus der Erstling der Entschlafenen ist. Die erste Frucht, so kann man sagen. Und es werden weitere folgen. Die Ernte ist noch nicht vorbei. Und das heißt, dass weitere Menschen auferstehen werden. Christus als der Prototyp, möchte ich mal einfach sagen, der auferstanden ist. Und die, die an ihn glauben, werden auch auferstehen. Und das ist die wunderbare Hoffnung der Auferstehung. Und vorher hat Paulus das auch schon deutlich gemacht in Kapitel 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Und eine weitere Stelle, würde ich gerne zusammen mit euch lesen aus Offenbarung 1, die das auch nochmal sehr deutlich macht und auch schön beschreibt und die wir auch hinterher nochmal brauchen werden. Offenbarung 1, die Verse 17 und 18. Da schreibt Johannes, der Schreiber der Offenbarung: Und als ich ihn, Jesus, sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Unser Herr, er ist der Erste und der Letzte, der Lebendige, der tot war. Und er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das mit dem Schlüssel, das müssen wir uns noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ein Ausblick auf Vers 26 im 1. Korintherbrief. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Wir kommen gleich dahin. Zunächst argumentiert dann Paulus aber weiter in Vers 21 und 22 in 1. Korinther 15, dass Christus ja der Erste ist, der auferstanden ist. Und er sagt dann, durch einen Menschen kam der Tod in die Welt und durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Und genau so ist es. Er geht da zurück bis an die geschichtlichen Anfänge dieser Welt, bis auf Adam zurück, durch den wir alle sterben, und durch den einen Menschen Christus werden wir alle lebendig gemacht. Und dazu lasst uns Römer 5 aufschlagen, wo Paulus das auch nochmal aufgreift. Wo Paulus auch diesen Vergleich anstellt zwischen Adam und dem Christus. Aus Römer 5, die Verse 17 und 18 und dann Vers 21. Römer 5, Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen, also Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Vers 21, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben hin. Und durch wen? Durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also durch Adam, der Typus Mensch, sterben wir alle Durch Christus, der Typus, der Retter, werden alle lebendig gemacht. Und so folgert Paulus weiter dann an 1. Korinther zurück in Kapitel 15 ab Vers 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus. Dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn alle Herrschaft, alle Gewalt und alle Macht weggetan wird. Jeder aber nach seiner Ordnung wird lebendig gemacht werden. Hier steckt ein militärischer Begriff drin, habe ich nachgelesen, der auch mit Abteilung übersetzt werden kann. Und so ist jeder in seiner eigenen Abteilung hier. Und ich erkenne hier drei Abteilungen. Zunächst Christus, der der Erstling ist, der auferstanden ist. Wir denken jetzt besonders dran zu Ostern. Christus, der Erstling. Der Erstling bedeutet, dass weitere folgen werden. Und das sind dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Die zu Christus gehören, nach Pfingsten bis zur Entrückung in der Gnadenzeit, die heute noch ist. Bei seiner Ankunft, Wiederkunft, bei der Entrückung werden diese Menschen auferstehen, die gläubig sind, die zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören. Und ich denke, danach ist die Rede vom tausendjährigen Reich, wo Jesus Christus herrschen wird in Macht und Herrlichkeit. Und dort herrscht unser Herr Jesus Christus, oder dort wird er herrschen. Und spätestens dann, wenn das große Gericht ist, ist der Zeitpunkt, wo alle Feinde unter seine Füße stehen werden, wo alle Knie sich beugen werden, wo spätestens dort jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters, wie Paulus an die Philipper schreibt. Und ungefähr zeitgleich wird dann das geschehen, was wir in Vers 26 finden. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und da müssen wir noch einmal in die Offenbarung zurück, ganz ans Ende, in Offenbarung 20, wo wir genau das finden werden, dass der Tod weggetan wird. Offenbarung 20, Vers 13 bis 15. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in das Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist bittere Wahrheit, die hier steht, gerade auch dieser letzte Vers, aber wir haben diese Hoffnung. Jesus hat am Kreuz die Macht des Todes durchbrochen. Er hat die Macht des Teufels durchbrochen. Und der Tod, der letzte Feind, der noch da ist, der wird hier besiegt. Der wird hinabgeworfen in den Feuersee. Christus, der die Schlüssel des Todes hat. Und dann wird das Ende sein. Dann wird der neue Himmel und die neue Erde anbrechen. Dann wird Herrlichkeit sein. Dann wird alle Macht, alle Gewalt, alle Herrschaft weggetan sein. Und wie Johannes in der Offenbarung weiterschreibt, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, in Kapitel 21. Und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod ist nicht mehr da. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann wird der ursprüngliche Zustand, wie Gott ihn von jeher gedacht hat, sündlose Herrlichkeit, wieder vollkommen hergestellt sein. Und so finden wir noch ein letztes Zeugnis zurück im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 27 und 28. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Das ist ein Zitat aus Psalm 8, Vers 7, das erste hier. Das ist eine Prophetie, die sich einmal erfüllen wird. Und durch die Macht Gottes ist dem Fleisch gewordenen Christus alles unterworfen worden. Finden wir auch in Philipper 3, Vers 21. Aber Christus selbst wird sich unter Gott, dem Vater, stellen. Er wird ihm untertan sein. Unser Herr sucht die Ehre Gottes des Vaters. Jesus selbst wird am Ende der Gezeiten sich unter seinem Vater stellen, wie er es auch eigentlich schon zu Lebzeiten getan hat. Und damit seine Liebe zur Vollendung kommen, die Erfüllung des Werkes des Sohnes in der Herrlichkeit des Vaters. Und das Endziel von allem ist, dass Gott alles in allem sei. Zu allem die Ehre Gottes. Und so haben wir heute Morgen eine kleine Reise unternommen mit einigen Dominosteinen. Eine Reise, die im ersten Punkt fatale Folgen durch die Leugnung der Auferstehung zeigt. Christus wäre nicht auferweckt, die Predigt wäre inhaltslos, der Glaube wäre nichtig, die Apostel wären falsche Zeugen gewesen, die Menschen hätten keine Sündenvergebung, die gläubig Gestorbenen gingen verloren und siebtens, die Gläubigen wären die erbärmlichsten Menschen auf der Welt. Aber Paulus hat es nicht dabei belassen. Er nimmt den scheinbar unwichtigen zweiten Stein und setzt ihn vorne hin und dreht damit alles um. Die Auferstehung Christi ist das A und O. Wenn dieser Stein fällt und er ist gefallen, Christus ist auferstanden, dann fällt alles andere mit. Und das sind die phänomenalen Folgen durch die Gewissheit der Auferstehung. Auch wir werden auferstehen, so wie Christus, unser Herr, auferstanden ist. Wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, ihm unsere Sünden bekannt haben, wenn wir zu ihm umgekehrt sind, es im Vertrauen angenommen haben, was er damals vor circa 2000 Jahren getan hat, dann dürfen wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Christus ist auferstanden. Das heißt, die Predigt ist nicht inhaltslos, sondern voller Kraft und voller Wahrheit. Die Apostel waren echte Zeugen. Sie haben das weitergegeben, was Gott wirklich auch getan hat. Gestorbene Menschen, die gläubig waren im Leben, werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Unser Glaube ist weder leer noch nichtig, sondern voller Kraft, voller Zuversicht und er führt an das Ziel. Wir sind nicht mehr in unseren Sünden, sondern befreit davon, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Wir sind nicht die elendsten Menschen dieser Welt, sondern in Gottes Augen die edelsten und dürfen ihm mit ganzer Hingabe dienen. Und für uns gibt es eine Zukunft. Wir werden auferstehen, weil er auferstanden ist. Und darum lasst uns daran festhalten und lasst uns mit einer kräftigen Gewissheit zurufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich bete noch einmal. Unser Jesus Christus, danke schön dafür, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist. Wir haben in den letzten Tagen nochmal bewusst darüber nachgedacht, wie grausam dieser Weg war und noch viel grausamer die Zeit war, wo alle Sünde auf dir lag, die wir getan haben, wo der Vater dich verlassen hat. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du es durchgezogen hast bis ans Ende. Du warst tot und doch bist du wieder auferstanden. Du bist der Lebendige, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir dürfen dir ganz vertrauen, wir dürfen all unsere Hoffnung auf dich setzen und dürfen dir ganz dienen, du unser Herr, unser König, du unser Retter, der du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich danke dir für diese Zeit, wo wir neu darüber nachdenken durften und möchte dich einfach bitten, dass du die Worte in unserem Herzen behältst, dass wir sie erwägen und dass wir weiter darüber nachdenken und wirklich davon zehren können, Herr. Und mit einer Hoffnung, mit einer Gewissheit in die neue Woche gehen können. Unser Herr ist auferstanden und wir werden auch auferstehen. Amen.